Unerhört, der Nordsachsen-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unerhört, der Nordsachsen-Podcast. Heute soll es um ein Thema gehen, welches den Landkreis Nordsachsen sehr geprägt hat und auch heute noch beeinflusst. Mein Name ist Carsten Graf und ich möchte mit meinen Gästen heute über das Thema Strukturwandel sprechen. Weg von der Braunkohle hin zum Neuseenland. Strukturwandel ist ein großes Wort. Gemeint ist die Veränderung der Landschaft, die Veränderung der Wirtschaftsstruktur und das alles bedingt natürlich auch die gesamte Entwicklung des Landkreises. Der Strukturwandel hat aber auch Auswirkungen auf das Leben des einzelnen Einwohners, wenn es um die Bereiche Arbeit, Leben und Wohnen geht. Meine Gäste sind heute Herr Professor Dr. Bergner, Herr Müller und Herr Zwerschke. Meine Herren, bitte stellen Sie sich unseren Hörern doch einfach mal ganz kurz selbst vor. Vielleicht beginnen wir mit Herrn Professor Dr. Bergner.
Ja, ich bin aus der Region, konkret gebürtiger Altenburger, habe in Halle Geographie studiert, bin seit vielen Jahren wissenschaftlich mit den Bergbauthemen verbunden und habe seit 1992, also seit über 30 Jahren, Verantwortung für die Regionalplanung, auch für diesen Nordraum Leipzig, wie wir sagen, und damit den Kernraum des Bergbaus in diesem Raum zwischen Bitterfeld, Delitzsch und der Stadt Leipzig.
Ja, dann der zweite im Bunde, das ist der Herr Müller. Vielleicht sagen Sie uns, was Ihre Funktion hier in der Region ist.
Erstmal, ich stamme nicht aus der Region. Ich bin durch mein Bergbaustudium hierher gekommen und bin eigentlich seit 1980 mit dem Thema vertraut. Erstmal selber im Tagebau gearbeitet, eine Tagebauplanung gemacht, dann Bergbau für Höhenlandschaft mitgestaltet im Zusammenhang und jetzt unterstütze ich die Gemeinden in der Nachnutzungsentwicklung dort hier. Also über 40 Jahre bin ich dabei, mit 3 Jahren mal Unterbrechung.
Und die Bezeichnung Seekoordinator, das klingt ja schon, also ich bin ein bisschen neidisch, das klingt ja wie bezahlter Urlaub. Was machen Sie da eigentlich? Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ja. Ja, und dann haben wir den Herrn Zwerschke hier als Dritten im Bunde und vielleicht auch noch ein paar Worte zu Ihnen.
Genau, also ich bin noch nicht so lange mit dabei wie die Herren hier. 10 Jahre jetzt betreue ich das Camp David Sportresort bei uns in der Schladitzer Bucht, also an einem ehemaligen Tagebau, der jetzt touristisch genutzt wird und genau.
Ja, liebe Gäste, Sie merken schon, wir wollen heute einen großen Bogen spannen von der Braunkohleregion hin zur Erholung und zum Tourismus. Und vielleicht gleich meine erste Frage an alle. Was verbindet Sie selbst mit dem Thema Braunkohle und natürlich letztendlich jetzt mit der Seenlandschaft? Vielleicht drehen wir so die Runde, wie wir auch bei der Begrüßung begonnen haben. Herr Professor Dr. Bergner, bitte.
Ja, wir leben in Mitteldeutschland in einem Raum, der historisch über Jahrhunderte durch die Braunkohle geprägt worden ist, der auch, was die Industrialisierung im 19. Jahrhundert betrifft, unmittelbar davon abhing, mit allen Gunstwirkungen, die Menschen haben davon gelebt und mit allen Belastungen, was die Umwelt anging. Und wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit 1990, zu einem Zeitpunkt, als wir auf dem Höhepunkt der Kohleförderung standen und dann die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen hatten, dann war das damals eigentlich ein einschneidender Strukturbruch, den wir zu verkraften hatten, wo klar war, so kann es nicht weitergehen in dem Rahmen. Wir brauchen neue Perspektiven, was wir mit unseren Braunkohlenrevieren machen.
Die Wende war da, Braunkohle war nicht mehr gefragt. Wir mussten dann neue Ideen kreieren. Herr Müller, wie haben Sie das erlebt?
Immer durch meinen Beruf. Ich habe da angefangen zu arbeiten. Das war so quasi meine Berufung. Kam dazu wie die Jungfrau zum Kind, muss man sagen. Viele Zufälle waren da abhängig gewesen. Aber ich habe mich da wohlgefühlt, habe eine Aufgabe gehabt. Ich habe jedes Mal gesehen, wie viel Kohle rauskam. Also man konnte den Erfolg sehen oder nicht sehen. Ne? Und dann mit der Wende war klar, du musst was Neues machen. Du kannst nicht bleiben. War da auch der Abbau gewesen dort hier. Und da bot sich einfach die Möglichkeit an, diese Stelle da anzunehmen. Die wurde ausgeschrieben dort hier. Und seitdem habe ich mit dem angenommen dort hier. Und das hat ich habe den Vorteil gehabt, ich koordiniere dort hier, ich habe keinen richtigen Chef. Ich muss selber organisieren, ich muss meine Ideenvorstellungen den Bürgermeistern überbringen und sagen, machen wir den Weg, machen wir nicht. Und das ist, macht Spaß, hat Erfolge, auch, manchmal auch Niederlagen, aber damit muss man leben. Also ich bin da durch Zufall in diesem Thema geblieben und habe das eigentlich genossen dort. Und deswegen bin ich immer noch da.
Da kommen wir dann noch ein bisschen dazu. Ja, Herr Zwerschke, Mensch, wir zwei sind hier die etwas Jüngeren. Wir können vielleicht noch gar nicht so viel aus der Historie. Wie haben Sie das alles erlebt?
Ja, genau. Also historisch kann ich da noch nicht so viel berichten. Meine Historie beginnt damit, dass wir damals noch mit den Mopeds durch alte Tagebauen gefahren sind, um auf die andere Seite zu kommen zu einer Veranstaltung. Und seitdem dann tatsächlich auch gesehen hat, wie der Tagebau oder die Restlandschaft sich entwickelt hat. Ne? Die Flutung der einzelnen Gebiete, auch wie das ganze Grün ringsherum, die Bäume, wie die gewachsen sind. Ne? Die haben ein Jahr dann über die Jahre begleitet. Und wenn man jetzt immer mal an noch ein paar Stellen ist, dann sieht man, Mensch, da war es noch ein zartes Pflänzchen, aber jetzt ist tatsächlich ein stattlicher Baum.
Ja, wir reden natürlich hier über einen ganz tollen Wandel, den wir hier hingelegt haben in dieser Region. Aber vielleicht gehen wir doch noch mal ein Stück zurück. In einem Podcast ist es gar nicht so einfach, auch mal Dinge zu schildern, wie sie gewesen sind. Aber es ist wichtig, auch mal den Blick zurückzumachen. Herr Professor Dr. Berger und Herr Müller, wie kann man sich denn die Landschaft zu Zeiten des aktiven Braunkohleabbaus vorstellen? Und wie hat sich das bis heute eigentlich dann alles aus Ihrem Blickwinkel entwickelt?
Naja, es sind ja vielfach diese sprichwörtlichen Mondlandschaften gewesen, von denen man gesprochen hat. Das betraf also auch die Tagebaue im Dädelschen Raum. Bei mir sind die Bilder hängen geblieben aus dieser Zeit, was die Dörfer, die Ortslagen betrifft. Da will ich drei verschiedene Schauplätze mal benennen, in dem Zusammenhang. Das ist zum einen die Ortslage Schladitz im Bereich des Schladitzer Sees, die wir nicht mehr retten konnten. In der Wendezeit, das heißt, der Ort war praktisch ausgesiedelt, es lebten kaum noch Menschen dort. Die Fläche ist anschließend nicht überbaggert worden, wir haben das Dorf verloren. Das zweite war Werbelin am Tagebau Delisch Südwest, wo wir im Grunde genommen auch zu spät kamen, 1992 dieses sehr schöne Dorf zu erhalten. Der dritte Fall ist Sausedlitz, nördlich von Delitzsch. Dort ist es uns gelungen, aus einem Geisterdorf, wo nur 30 Menschen lebten, eine Revitalisierung in Gang zu bringen, das Dorf in einen Zustand zu bringen, dass es heute wieder lebenswert ist, dass viele Menschen sich dort wohlfühlen und dass man dort gern hinfährt, wenn es darum geht, die neuen Landschaften zu erleben. Aber diese Verlusterfahrung aus diesen Zeiten kombiniert mit diesen Tagebaulandschaften, mit Staub, insbesondere Lärm war ja nicht mehr da, dann als der Abbau eingestellt war. Das war schon eine sehr einschneidende Erfahrung, die man in dem Zusammenhang hatte.
Tja, Herr Müller, auch Sie mit Ihren Erfahrungen eigentlich aus beiden Welten. Ne? Wie ist es gewesen? Sie haben selbst in den Tagebauen gearbeitet. Und jetzt, wir fahren ja hin an den See, genießen, sagen, ach, was Tolles hier entstanden ist. Aber es hängen ja auch viele Schicksale dran.
Also als ich damals in der Produktion war im Talbau, da war ich unten in der Kohlegewinnung, da habe ich nicht gesehen, was da oben passiert ist. Ich habe nur andere Probleme gehabt, damit es läuft. Als ich nachher in der Projektierung gegangen bin, also Tagebau Entwicklung zu planen, Investitionsvorbereitung machen, da habe ich mal gesehen, welche Flächen wir in Anspruch nehmen und was wir denn hinterlassen. Und da ist man ins Grübeln gekommen, was passiert denn da hinterher? Das war gravierend, das Erlebnis dort hier. Und ich habe immer noch die Bilder im Kopf hier, zur Wendezeit dort hier, diese graue Landschaft, wie dann der Wind durch den Tabor gefegt und den Staub dort, wenn die Belastung der Bürger dort war, dort hier dachte, und als ich in dem Büro war, wo wir die Landschaftsplanung gemacht haben, also haben wir uns gefragt, wie könnten das mal aussehen, wie ist denn das, wenn hier mal Wasser ist? Wir haben fantasiert, aber keinen Plan gehabt, wie es aussieht. Wir haben irgendwas projiziert rein. Dort. Und wenn ich jetzt sehe, das ist aus Grau wurde Blau und Grün.
Also man könnte ja fast sagen, dafür, dass Sie keinen Plan hatten, ist es gut geworden. Ja? Also das muss man ja schon mal so erwähnen. Ja, Herr Professor Dr. Bergner, früher Braunkohle, jetzt Seenlandschaft. Wo liegen in der Regionalplanung eigentlich die größten Herausforderungen, um diese Veränderung zu meistern?
Ja, man muss also sagen, wenn wir an den Anfang nochmal zurückgehen, wir hatten keine Blaupausen für das, was wir dort tun. Also es war nicht so, dass wir einfach sagen konnten, wir schauen mal ins Rheinland und gucken, wie die das gemacht haben, sondern wir müssten im Prinzip Learning by Doing anwenden. Also Schritt für Schritt die Dinge entwickeln, neue Dinge auch entwickeln. Kann mich beispielsweise gut erinnern an das Thema Grabschützer See, was heute ein Naturrefugium ist, wo damals nicht klar war, wie wir damit umgehen. Machen wir es platt oder glatt oder lassen wir die Natur dort machen? Im Endeffekt ist es uns dort gelungen, einen Zwischenweg zu finden, der zu dem geführt hat, was wir heute ganz konkret haben. Also das ist eine Sache gewesen, die im Zusammenwirken der Akteure, gewachsen ist. Na, man sagt ja, dass Bergbau nicht eines Mannes oder einer Frau Werk ist. Das kann ich nur bestätigen an der Stelle. Also es kommt immer darauf an, und das haben wir im Nordraum Leipzig eigentlich gelebt, dass die Akteure gut miteinander können und dass man dann auch gute Lösungen findet, um diese Landschaft nach der Kohle herzustellen.
Man sieht es ja am Ende des Tages, heute sind die Seen gefüllt. Wir genießen sie als Erholung und als Tourismusobjekt. Aber auf dem Weg dahin vielleicht auch nochmal so die Nachfrage, Herr Professor Dr. Bergner, es klingt ja alles immer so einfach, aber können Sie sich vielleicht so an ein paar Highlights erinnern, wo Sie sagen, das waren die größten Schwierigkeiten, die wir erstmal aus dem Weg zu räumen hatten, weil planungstechnisch, das wissen wir ja alle, das ist ja in Deutschland schon auch speziell. Und gerade bei solchen Projekten gibt es ja bestimmt auch das eine oder andere, wo man sagt, oh, das waren schon große Herausforderungen, vor denen wir standen.
Das ist so, wobei ich sagen muss, in den 1990er Jahren war manches noch leichter als heute, na, wenn man das Regelwerk sieht, von Gesetzes wegen, mit dem man zu tun hat, dann bindet das schon ordentlich Kräfte. Die einschneidendste Erfahrung, das will ich ganz klar sagen, die wir in diesem Raum hatten, waren die beiden Hochwasser von 2002 und 2013. Die haben zwar nur einen Teil dieses Raumes betroffen, also den Bereich Schladitzer und Werbediner See im Grunde genommen nicht, aber sie sind für den Bereich der Gotsche, also Seelhausener See, eine ganz einschneidende Erfahrung gewesen mit den beiden Multidurchbrüchen, die wir dort hatten und allen Folgen, die damit im Zusammenhang standen. Also eine Flutung beispielsweise, die nicht innerhalb von Jahren, sondern innerhalb von wenigen Stunden abgeschlossen worden ist und mit allen Konsequenzen, die das für Folgenutzung konkret hatte. Und um das auch klar beim Namen zu nennen, in dem Zusammenhang, wir sind immer noch dabei, daran zu arbeiten, beim nächsten Hochwasserereignis besser aufgestellt zu sein als bei den letzten beiden. Diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
Ja, und dass das wichtig ist, dass wir das weitermachen müssen, das haben wir ja in den letzten Wochen hier in Europa gesehen. Und ich sage immer gerne, die Frage ist nicht, ob, sondern wann uns das nächste ereilt. Und umso besser wir darauf vorbereitet sind, umso besser werden wir da durchkommen. Ja, jetzt wenden wir uns den vielleicht etwas schönen Dingen des Lebens zu. Marketing und PR bei All on Sea, Camp und Sportressort GmbH. Das klingt erstmal nach viel, viel Spaß und viel, viel Fun. Ja, Herr Zwerschke, wie war der erste Moment, als Sie das erste Mal an der Schladitzer Bucht standen und was haben Sie dabei gedacht?
Ja, also es war, weswegen war ich das erste Mal da? Ach ja, genau, wir hatten vor 12 Jahren eine spezielle Challenge gehabt und da war ich mit eingeladen. Und es war damals auch schon, die Rekultivierung ist abgeschlossen gewesen. Die Bauten, die wir jetzt dort auch vorfinden, waren da und es war natürlich sehr beeindruckend. Ich kenne die anderen Seen auch. Vergleichbares gab es halt tatsächlich nur, also infrastrukturell gesehen von Straßen, von gastronomischen Einrichtungen, von Gebäuden, was man sonst im Kosputner See gesehen hat, was 2001 ja dort errichtet wurde. Was dann tatsächlich im Nordraum am Schladitzer See dort stand, hat mich tief beeindruckt und es ist auch jetzt immer noch mir eine große Freude, dort mit tätig zu sein und das komplette touristische Angebot, was dort entstanden ist, was aus diesem Ort entstanden ist, hier auch in die Region zu bringen und das vielen Gästen auch überregional natürlich zur Verfügung zu stellen und darüber zu informieren.
Ja, und jetzt machen wir es mal konkret. Wie waren denn die Anfänge von All on Sea? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Hörer, der noch nicht bei Ihnen war. Was kann man überhaupt alles bei euch machen?
Also wir fangen mal an mit den Anfängen. Es war tatsächlich auch die Vision unseres Geschäftsführers gewesen, der damals oben noch an der Tagebaukante, also an der Kante stand und runtergeschaut hat. Da war da die Wasserhöhe auch noch nicht erreicht und tatsächlich dort die Idee hatte, mit Surfen und mit Segeln dort was zu machen. Es ist ja natürlich auch recht ruhig ringsrum, ne? Die gute Landschaft dort und das kam dann dazu, dass auch die Möglichkeit bestand, ein touristisches Konzept zu entwickeln, das aufzuerlegen und das in der Stadt Delitzsch einzureichen. Das wurde dann tatsächlich auch gemacht und es hat dann Anklang gefunden und so startete das Ganze mit einem Wohnwagen, einem alten Bauwagen, einigen Surfbrettern, zwei Segelbooten. Und die haben dort auch am Wochenende, wo es eröffnet wurde, war so voll, ne, das hatte auch keiner auf dem Schirm gehabt. Die Leute haben das total interessant und spannend gefunden. Das hat sich dann aus praktisch den Bauwagen und den paar Surf- und Segelutensilien hat sich das natürlich immer weiter gesteigert, ne? Die LMBV, die für den Tagebau und die Rekultivierung zuständig ist, die hat natürlich da einiges noch mitgemacht. Auch die Gemeinde, ne? Das ist natürlich, wie es der Professor schon sagte, ein Zusammenschluss von vielen, die dort was machen müssen. Der Herr Eckert Müller hat dort ganz aktiv schon vom ersten Tag an mit unterstützt und dort mitgeschaut, wer muss auch mit wem verbunden werden, ne? Wie kommt das alles zusammen? Und jetzt ist aus dem Ganzen ein Ressort entstanden mit gastronomischen Einheiten, mit Restaurant, mit Seeterrasse, mit einer sehr, sehr, sehr großen Wassersportschule, ne, wo wir segeln, Windsurfen, Foilsurfen, wo wir Tauchen anbieten, diese ganzen Sachen. Aber natürlich ist auch am Land einiges entstanden, ne? Das Ressort besteht aus ganz vielen Sparten. Das ist der Wassersport, das ist der Landsport. Wir haben Beachvolleyballfelder. Die Gastronomie hatte ich erwähnt. Wir haben natürlich aber auch öffentlich zugänglich natürlich alles, aber auch einen Badestrand, ne, für die gesamte Region, die zu uns kommen kann. Wir haben dann eine Strandüberwachung, Flachwasserbereich für die Kinder, aber natürlich auch Übernachtung. Überregional hatte ich vorhin schon angesprochen. Das heißt, wir haben auch viele Gäste, die von sehr, sehr weit herkommen. Jetzt auch gerade im Zuge dessen, dass die ganze Caravan Reiselust natürlich dafür sorgt, dass viele auf dem Weg hierhin mal anhalten. Aber wir hatten auch schon immer viele auch aus der Region Dresden und Görlitz, die gesagt haben, wir machen mal einen Ausstecher nach Leipzig und nutzen das. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben 100 Festbetten zum Übernachten, also von Ferienhäusern. Wir haben 200 Zeltplätze und 75 Caravanstellplätze. Da ist infrastrukturell vieles da und man sollte sich tatsächlich mal anschauen, weil der Bergbau hat einen interessanten Vorteil gebracht. Wir haben auf der oberen Ebene, was normal eben wäre, da ist unser Übernachtungsbereich. Und eine Ebene tiefer praktisch ist dann das Ressort nochmal hineingesetzt. Ja. Das ist wirklich auch eine Besonderheit hier, dass nicht alles auf einer Ebene ist. Und wie gesagt, die Gäste, die hinkommen, die sind ungefähr so 3 bis 4 Tage bei uns. Das ist so der Durchschnittsbesuch. Und die nutzen das vielfältige Angebot, aber natürlich auch die Leipziger oder die aus Nordsachsen stammenden, die nutzen das Angebot vom Wassersport oder sei es einfach nur der Strand.
Kann ich bestätigen, einfach mal hinfahren und am frühen Morgen ein Stand-Up-Paddling machen. Es ist traumhaft. Ja, das klingt natürlich nach, ja, alles ist schon schick, alles ist erledigt. Herr Professor Bergner, das Leipziger Neuseenland erfüllt viele Interessen, Naturschutz, Wohnen, Tourismus, Erholen, Freizeit. Inwieweit gibt es noch Entwicklungsbedarfe und vielleicht auch Entwicklungsflächen?
Ja, Sie haben die Aufzählung erstmal benannt und da gibt es erstmal eine Position, die man klar benennen muss, das sind Nutzungskonflikte. Ja, es geht nicht alles gleichzeitig an einer Stelle. Und wir haben gerade im Nordraum Leipzig das Thema, dass wir dort sehr viele Flächen haben, die für den Naturschutz vorgesehen sind. Teilweise mit einem europäischen Schutzstatus. Und das bedeutet natürlich, dass man auf diese Flächen nur begrenzt zugreifen kann, wenn es um Freizeit und Erholung geht. Das tut im Einzelfall auch weh, wenn es beispielsweise um den Werbeliner See geht, der heute als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Weil man dort eben nur begrenzt den Freizeitaktivitäten nachgehen kann. Na, es kommt im Endeffekt immer darauf an, dass man diese Dinge so gut es geht miteinander harmonisiert. Und wenn ich auf den Schladitzer sehe, dass mal in Münster, dort war die Situation so, eben so, dass wir gesagt haben, das ist der See, wo wir Freizeit und Erholung ansiedeln, aktiv in dem Rahmen, um entsprechende Entwicklungsspielräume dort zu eröffnen. Dort haben wir aber einen anderen Raumnutzungskonflikt, mit dem wir jetzt zu tun haben. Das ist der Flughafen Leipzig-Halle. Mit den Maschinen im Landeanflug. Für Spotter ist das attraktiv, wenn die da in reichlich 200 Metern Höhe drüber fliegen. Es hat aber Entwicklungsrestriktionen mit sich gebracht, dass wir beispielsweise dort kein Hotel bauen konnten. Ja, in dieser Weise. Und insofern geht es immer darum, dass auch das planerische Anliegen, die Dinge so zu gestalten, dass man es bestmöglich miteinander in Einklang bringt. Und der Seelhausener See, um diese Reihe gewissermaßen zu vollenden und abzuschließen, das ist eigentlich der See noch mit den größten Freiheitsgraden oder Entwicklungspotenzialen. Das liegt einfach daran, dass wir dort bedingt durch die Hochwasser zeitweise nichts machen konnten oder wenig machen konnten. Und insofern ist es eigentlich die versteckte Perle, um es mal so zu sagen, wo dran gearbeitet wird, aber wo eigentlich, wenn es um die Frage Entwicklungsbedarf und Flächen geht, die größten Spielräume im Nordraum Leipzig bestehen.
Ja, liebe Zuhörer, Sie sehen schon, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wenn man sich mit so etwas mal tiefergehend beschäftigt, merkt man, wie viele Akteure hier eigentlich zusammenspielen müssen, über Jahrzehnte kann man ja sagen, um so etwas überhaupt von der einen Bergbaulandschaft in so eine Landschaft zu entwickeln, wie wir sie heute vorfinden. Ja, Herr Müller, bei Ihnen steht Seekoordinator Arbeitsgemeinschaft Seen Nordraum Leipzig. Welche Pläne gibt es dafür noch in Ihrer Arbeitsgemeinschaft und in welche Richtung soll die Entwicklung perspektivisch denn eigentlich noch gehen?
Vorab muss ich ein bisschen was richtigstellen. Sie haben vorhin gefragt mit Thema Seekoordinator dort hier. Das ist also diese Arbeitsgemeinschaft Seen, setzt zusammen aus den Bürgermeistern der Anrainerkommunen und dem Landkreis. Die gibt es seit 1998. Und irgendwann haben sie gemerkt, wir brauchen irgendein Instrument, um handlungswirksam zu sein. Und ne, dann hat man ein Konzept gemacht und dann sagt er, wir brauchen einen Seekoordinator. Da ist das geboren. Seit 2005 mache ich das. Und das ist eigentlich aber dieses Thema Seekoordinator mit Ende letzten Jahres abgeschlossen. Es gibt jetzt eine neue Position, das nennt sich Seenlotse. Da geht es vor allen Dingen um das Thema, diese Perle, was Herr Professor gesagt hat, Seenhauser See, wo das meiste Entwicklungspotenzial ist, um das weiter zu betreuen dort hier. Da haben wir auch Gott sei Dank auch jemanden gefunden, der das macht. Das ist heute nicht mehr so einfach. Ich sage nur, damals, 2005, gab es 80 Bewerber und ich habe es bekommen. Jetzt haben wir gesucht, dass wir überhaupt jemanden finden, der das machen möchte und geeignet dazu ist. Aber die gute Frau hat nochmal ein Kind bekommen. Das ist ja legitim.
Auch nicht schlecht.
Wann soll sie es denn bekommen, wenn nicht jetzt? Ne?
Genau.
Und das heißt, ich vertrete sie jetzt noch bis nächstes Jahr, um die Dinge, die jetzt zurzeit laufen, wo wir eigentlich viele Dinge in der Umsetzung haben, weiter zu betreuen. Der Schwerpunkt ist der Schladitzer See. Professor hat schon gesagt, wir müssen sehen, dass wir bestimmte Nutzungen auch nicht doppelt machen, sondern wir haben auch eine klassische Differenzierung am See. Das eine ist der Sportstrand in der Schladitzer Bucht, das andere ist der sozusagen Kulturstrand, der Biedermeierstrand auf der anderen Seite, die so ihr eigenes Profil haben und das ist, macht sich gut dort, ja. Wir haben zurzeit auch eine Maßnahmenumsetzung, wo wir viel Geld umsetzen. Das heißt, die Verkehrserschließung in Schlaselbucht wird ausgebaut, vorhin der große Parkplatz, der in desolaten Zustand ist, damit wir diesen Ansturm gewachsen sind. Da kommt auch eine vernünftige Bushaltestelle her, dort hier barrierefrei und Wege noch werden ausgebaut. Das ist ganz wichtig. Das zweite Thema ist auf der anderen Seite die Bühne dort am See. Das ist, sage ich immer, das ist ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Das ist keine überdachte Bühne an einem See. Selbst Bregenz hat kein Dach über dem Kopf dort hier. Der Verein Heiner Strandverein betreibt das dort hier und das läuft eigentlich ganz gut. Und dann kamen Künstler und Orchester und sagten, wir würden gerne kommen, aber ihr seid zu klein mit 300 Zuschauern. Und jetzt wird das ausgebaut auf 1000 Zuschauer, sodass die ganz anderen Potenzial haben, an Veranstaltungen zu kreieren dort hier, was auch mit der Wirtschaftlichkeit des ganzen Themas zu tun hat dort. Das haben wir jetzt im Ausbau dort. Ich muss sagen, es ist ein komplizierter Sonderbau, Vorschriften ohne Ende und es gibt kein Beispiel dafür, für so ein Theater am See dort hier. Also, aber es geht vorwärts und ich bin guter Dinge. Die ersten Veranstaltungen laufen jetzt schon, die machen jetzt Veranstaltungen am Wochenende, bauen dann weiter in der Woche und wollen das ja bis Ende des Jahres oder Anfang des Jahres abschließen dort hier. Und das dritte Thema ist ja, die ersten Vorbereitungen zu machen für den Seelhausener See im Bereich der Ortslage Löbnitz dort hier. Da werden wir Ende des Jahres anfangen, 1 Kilometer lange Böschung umzugraben, Flachwasser anzulegen, Terrassen anzulegen, also so vorzubereiten, dass dahinter ein Ferienresort entstehen kann. Da laufen auch schon die Planungen dazu dort hier. Das wird der erste Trittstein werden dort hier. Und was dann dazu kommt, das ist das ganze Thema Sauselis auf der anderen Seite. Das ist, wo wir ein bisschen anderes Konzept verfolgen dort hier. Aber da sind noch viele Hindernisse zu nehmen. Das fängt an, Geld sowieso, dann fängt Flächen an, dort, ja, dann rechtliche Dinge. Der Bergbau muss endlich auch mal fertig werden mit seinen Aufgaben dort. Ist nicht ganz so einfach. Vorhin das Thema Wasser. Wir haben zwar viel Wasser da, aber da gibt es noch Fließgewässer, die neu geordnet werden müssen. Also ist es Arbeit ohne Ende. Nur mal rückblickend nochmal, als ich damals angefangen habe, habe ich gesehen, wo sind die Aufgaben? Ich dachte, 5, 6 Jahre, was machst du denn dann? Vergesse ich jetzt. Ich denke, das Thema wird uns noch lange verfolgen dort hier und ist Arbeit da.
Ja, ich glaube, in vielen Bereichen haben wir so gedacht. 5 Jahre, was machen wir dann? Wir sind alle eines Besseren belehrt worden. Aber das ist ja auch gut, wenn ein langer Prozess, da hat man ja auch oftmals Zeit, Dinge einfach zu entwickeln. Aber liebe Hörer, wenn Sie wirklich noch nicht in der Region waren, Sie merken schon, es ist total interessant, was hier entstanden ist. Also Kurzurlaub möglich, sportliche Aktivitäten und dann gepflegt am Abend auch noch ein bisschen Kultur am See. Also kommen Sie einfach zu uns. Es haben schon viele getan. Vielleicht jetzt die Frage einfach mal an alle in die Runde. Woran machen Sie es fest, dass das Leipziger Neuseenland auf große Akzeptanz der Bevölkerung stößt? Und was war dafür nötig?
Ja, beginne ich vielleicht mal. Es gibt eigentlich zwei Wahrnehmungsperspektiven bei der Sache. Es gibt eine innere Wahrnehmung und eine von außen. Also die innere, das sind die Menschen, die hier leben, die hier zu Hause sind. Und was diese Landschaften nach der Kohle wert sind, das haben wir gerade in diesen Corona-Zeiten erlebt, vor 1, 2, 3 Jahren, als man eben nicht reisen konnte oder das nur begrenzt tun konnte, als die Menschen in diese Landschaften gegangen sind und froh waren, entsprechende Angebote vor der Haustür zu haben. Ja, und das hat man immer wieder gemerkt in dem Zusammenhang, dass eine Landschaft, die vor 30 Jahren vollkommen unattraktiv gewesen ist, für Freizeit und Erholung, wo niemand auf die Idee gekommen wäre, dort zu wandern, Rad zu fahren, zu schwimmen oder irgendwas zu machen, dass diese Landschaft eben Attraktivität entfaltet hat und dass man gerne darüber redet, im Leipziger Neuseenland unterwegs zu sein. Ich habe auch viele Gäste von außerhalb, gerade Exkursionsgruppen, auch Wissenschaftler in dem Zusammenhang. Und die sagen immer, das ist unheimlich faszinierend, was ihr hier macht. Und wenn die, sagen wir mal, einen Abstand von 3, 4, 5 Jahren zu uns kommen, dann sind die genauso begeistert über die Fortschritte, die in der Zeit erreicht werden. Also die Menschen, die hier leben, die erleben das wie in Zeitlupe. Es geht vermeintlich langsam. Die gelegentlich hierher kommen, die sagen, es geht unheimlich schnell in dem Zusammenhang. Und das sollte man ein Stück weit weiter pflegen, dahingehend, dass man die Attraktivität der, ich sage es jetzt ganz bewusst, der neuen touristischen Destinationen Leipziger Neuseenland pflegen und ausbauen.
Ja, also wie gesagt, wir sehen das ja tagtäglich. Zum einen, wie der Professor schon sagte, die Einheimischen, nenne ich jetzt mal, die hier aus dem Einzugsgebiet kommen und das natürlich mit Freude nutzen. Auch in den letzten Jahren haben wir das natürlich gemerkt. Aber auch die Gäste, die von außen kommen, sind fasziniert. Und zwar auch erstens die Kompaktheit des gesamten Leipziger Neuseenlands, was es da bietet. Die Vernetzung auch untereinander, was jetzt vielleicht im ersten Blick noch gar nicht so interessant dafür ist. Aber die gesamten Akteure im Leipziger Neuseenland und auch die Kommunikation zur Stadt und die Verbindung der Einzelnen auch, manchmal auch im persönlichen Gespräch miteinander, das hat auch ganz viel dafür gesorgt, dass das Gesamtangebot auch komplett nach außen getragen wird. Leipzig als solches bietet natürlich eine unglaublich hohe Attraktivität mit dem Bestehenden, was es hat. Ne? Wir haben jetzt so und alles, was es da gibt, die Altstadt. Und ergänzend jetzt mit den immer weiter wachsenden, sehr gut durchdachten, professionellen Freizeit- und touristischen Angeboten, ne? Auch wenn man jetzt sieht, Karawanplätze oder so, alles hat die Strömung der Zeit mit erfasst. Das bietet die Attraktivität, die Anbindung und der Platz im in der gesamten Bundesrepublik sorgt natürlich auch dafür, dass die touristischen Ströme auch zu uns kommen und hier auch verweilen.
Ja, haben wir noch aus Ihrer Sicht vielleicht noch was zu ergänzen?
Ja, es ist eigentlich schon viel gesagt worden. Vielleicht noch eines hier. Da muss ich ja vergleichen zu früher. Da war das abgesperrtes Gebiet gewesen, tabu, darfst du gerne reinkommen, fotografieren schon gar nicht. Und jetzt ist es erlebbar. Die Leute können rein, die können mit dem Fahrrad, die können es wahrnehmen, die ganze Geschichte dort hier. Und dieser Staub und Dreck ist weg dort hier. Ich habe immer noch die Augen von Kosbuden damals, Anfang der 90er Jahre im Auge. Ich habe damals auch das Expo-Projekt mit betreut dort hier. Und wenn ich jetzt rausfahre, was da die Natur sich wieder genommen hat, schon alleine, ohne den Menschen dort hier. Und da drin sind einfach die Nutzungsbereiche, die da sind dort hier. Da hat man damals viele Vorstellungen, wie es funktioniert, aber der Mensch nimmt sich das auch, was er kann. Und das muss funktionieren. Das funktioniert echt ganz gut dort hier. Und das ist, also jedes Mal, wenn ich rausfahre dort hier mit dem Fahrrad, genieße ich das einfach dort hier. Und das ist, und das merken auch die Menschen dort hier. Deswegen wird es auch angenommen. Und zum Thema andere Menschen, die von außen kommen, die sind erstaunt, was wir da. Die würden sonst was geben, nur so einen See zu haben. Den Stuttgarter Raumsee oder was, die gucken nur sowas. Aber teilweise muss ich sagen, sind wir ein bisschen verwöhnt und sehen nicht, was wir eigentlich haben oder nicht wertschätzen, was da ist und haben Ungeduld. Ich manchmal auch, aber wenn wir das nicht hätten, würde es nicht vorwärts gehen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger letzter Satz. Wir erleben uns ja regelmäßig, dass wir immer irgendwie unzufrieden sind, alles viel zu langsam geht. Aber wenn wir uns wirklich vielleicht mal die Mühe nehmen und ein paar Bilder uns vor Augen führen, wie es doch gewesen ist. Von wo sind wir gekommen? Und was ist jetzt schon entstanden? Und es ist ja, und das haben wir heute hier in dem Podcast ja gehört, es ist immer noch nicht zu Ende. Dann sollten wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen Demut an den Tag legen und auch mal lernen, mal wieder dankbar zu sein und zu schauen. Es ist wirklich viel passiert und es haben hier in der Region viele, viele Menschen in den letzten Jahren fleißig daran gearbeitet, dass dieser Stand, wie wir ihn heute schon genießen können, überhaupt entstehen konnte. Ja, vielleicht als letzte Frage noch ergänzend an jeden von Ihnen einen Satz. Vielleicht können Sie den für sich vervollständigen. Wir würden wieder die Runde beginnen mit Herrn Prof. Dr. Bergner. Das Leipziger Neuseenland ist für mich?
Das Leipziger Neuseenland ist für mich ein neues Stück Heimat in einem Gebiet, wo sich das vor 30 Jahren keiner vorstellen könnte, dass es eine solche Entwicklung nimmt.
Herr Müller.
Wie kann man es am besten ausdrücken? Im Ergebnis möchte ich sagen, es ist für mich meine Berufung geworden. Ganz einfach aus meiner Vita, die ich habe, die gekommen ist, ohne dass ich es wollte. Das hat sich einfach so ergeben. Und dass ich immer hier in dem Raum wirksam sein konnte, da bin ich dankbar dafür. Und das merke ich bei meiner Arbeit, weil mir auch die Informationen, die ich habe und das Wissen, das kommt mir in meiner Arbeit zugute. Das kann ich leider nicht übertragen. Der Kopf bleibt da, wo er ist.
Ja, bei solchen Menschen wäre es wichtig, wenn wir da auch mal eine Festplatte anschließen könnten, um dieses ganze geballte Wissen irgendwie zu sichern für die Nachwelt. Ja, Herr Zwerschke, und wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, also ich sehe das Leipziger Neuseenland als Perle tatsächlich in den alten Bundesländern. Mit der ganzen Vielfalt, die wir jetzt hier in dem Podcast besprochen haben. Genau, also es ist wirklich ein Kleinod. Und ich hoffe und wünsche mir, dass auch andere Regionen hier auch von uns zu uns kommen, sich das anschauen und vielleicht auch Ideen mitnehmen, damit das auch alles weiter wachsen kann.
Ja, ein toller Podcast heute mit sehr viel geballter Kompetenz. Zwar keine Frau, aber trotzdem sehr, sehr, sehr spannend. Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses intensive und spannende Gespräch. Es war wirklich toll, so viel über den Strukturwandel von der Braunkohle hin zur Seenlandschaft zu erfahren. In der nächsten Folge werde ich mit meinen Gästen über Innovationen, Transformationen und Netzwerke sprechen. Das wird, denke ich, auch sehr interessant. Darauf freue ich mich schon. Und weitere Informationen, liebe Hörer, zum Landkreis Nordsachsen gibt es unter www.landkreis-nordsachsen.de. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Dankeschön für die Runde und ich hoffe, Sie bleiben gesund. Bis dahin.
Unerhört, der Nordsachsen-Podcast. Diese Maßnahmen wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Die Mitfinanzierung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erfolgt auf der Grundlage des vom Deutschen Bundestag beschlossenen Haushaltes.